Also, wie ist das mit der Blutdruckmessung? Ich sage gleich von vornherein, egal wie Sie es machen, eine Katastrophe, aber man muss die Katastrophe halt möglichst klein halten. Wozu messen wir den Blutdruck? Ganz klar, um eine Hypertonie festzustellen oder auszuschließen und dann um den behandelten Patienten zu kontrollen. Und dann gibt es noch ein paar andere Gründe, die uns heute nicht interessieren. Begonnen hat es vor genau 120 Jahren mit Rivarocci, der einen Fahrradschlauch mit einer Quecksilbersäule zusammengeschlossen hat. Die Werte, die er gemessen hat, waren nur systolisch, hat er mit dem Finger gefühlt, wann der Puls verschwindet, war natürlich trotzdem falsch, weil ein Fahrradschlauch viel zu schmal ist, um den Blutdruck richtig zu messen. Wir brauchen richtige Manschettengrößen. Über diese kleinen Details will ich heute nicht reden. Ärzte messen prinzipiell falsch, fast prinzipiell mit Ausnahme von Ihnen. Ist das hier richtig, was wir sehen? Also ich denke, das ist ein bisschen hoch, das ist nicht wirklich Herzniveau. Ich hätte da nur einen Polster genommen und das Fräulein lacht, das ist also nicht wirklich entspannt. Dasselbe hier, der schaut so neugierig, da ist vielleicht der Arm jetzt richtig, aber der schaut viel zu neugierig auf das Gerät. Das ist nicht so, wie man standardmäßig messen sollte. Und die wesentlichen Punkte zur Erinnerung, und die gelten für die Selbstmessung wie für die Arztmessung völlig gleich. Es beginnt damit, das Gerät, mit dem man misst, muss geeicht oder validiert sein, je nachdem, ob es ein elektronisches oder sonst eines ist. Es muss die richtige Manschette an der richtigen Stelle korrekt angelegt sein, das heißt fest, aber nicht zu fest. Und das fast Wichtigste ist, der Patient muss 5 Minuten bequem sitzen, Rücken angelehnt. Also bei ihm könnte man im Prinzip messen, weil er Armlehnen hat, bei Ihnen nicht, weil Sie keine Armlehnen haben. Armstützen entspannt und keine Gespräche. Also Sie dürften mir auch nicht zuhören, weil das würde Sie zu sehr aufregen vielleicht. Wiederholung nach 1 bis 2 Minuten, wenn mehr als 5 mm HG, darüber kann man streiten. Eine Differenz ist am besten noch einmal und wenn dann noch einmal eine Differenz ist, dann halt noch eine dritte Messung und das Mittel aus zweiter und dritter, die in der Regel nahe beisammen liegen. Die oszillometrischen Messgeräte, diese modernen elektronischen Messgeräte, funktionieren bei etwa 20% der Patienten nicht. Sie kriegen keine vernünftigen Werte zusammen und es funktioniert auch bei vielen Patienten mit Arrhythmie nicht. Da muss man halt zu den alten Geräten und der Auskultation greifen. Nun, das Hauptproblem, das der Arzt auf alle Fälle hat, ist die Variabilität des Blutdrucks. Und bei diesem Patienten ist ganz klar, der Zeiger funktioniert nicht. Hier hätte er einen super normalen Druck gehabt, da ein Hypertonie Grad 1, hier eine Hypertonie Grad 2. Was stimmt? Natürlich die Summe aller Werte, und das werden wir dann noch ganz genau hören. Der Kollege Zweiger darf ja über den Goldstandard reden, ich darf nur über den Blechstandard reden. Also wir haben dieses Problem der Blutdruckvariabilität und das ist physiologisch und hängt von verschiedenen Dingen ab. Sie können das lesen, ich brauche es Ihnen nicht vorerzählen, Arrhythmien. Aber natürlich auch, wenn jemand unter Therapie ist, ob er kurzwirksame Antihypertensiva hat, weil wenn sie wirken, ist der Blutdruck tief und wenn sie aus sind mit der Wirkung, ist er wieder hoch. Und dann die letzten drei Dinge sollten vermieden werden. Die können wir vermeiden. Die ersten drei können wir nicht vermeiden. Aber die Messstandards missachten, schlampert messen und überhaupt fehlerhaft messen, muss nicht sein. Ein Beispiel einer Arrhythmie, Sie können sich vorstellen, jeder Schlag hat einen anderen Druck. Das ist schwierig. Da hilft nur eines, man muss sehr oft messen und dann ungefähr die Mitte daraus nehmen. Aber selbst wenn Sie alle Regeln befolgen, gibt es noch immer eine Menge von Gründen, die den Ordinationsblutdruck, und von dem spreche ich jetzt zuerst, beeinflussen. Wenn Sie zum Beispiel einen Patienten seriell messen, was Sie in der Ordination nie machen werden, aber was man in einer Studie machen kann, bis zu 16 Minuten, alle Minuten, wird der Blutdruck im Laufe dieser Messserie wahrscheinlich um mehr als 10 mm Hg abfallen. Auch bei wiederholten Messungen in Studienverläufen passiert es, dass der Blutdruck abfällt. Was hier zwei negative Zeichen oder zwei positive Zeichen hat, bedeutet immer mehr als 10 mm Hg-Differenz. Messung durch den Arzt kann ja enorm hinaufgehen, Weißkittelhypertonie. Wenn Sie durch medizinisches Personal messen lassen, durch eine Schwester, gibt es auch den Weißkitteleffekt, aber er ist schwächer ausgeprägt. Je höher der Blutdruck in der Ordination ist, umso zu viel werden Sie wahrscheinlich messen. Wenn er aber ganz normal oder tief ist, wird gegenüber dem Goldstandard kaum ein Unterschied sein. Bei alten Patienten ist auch sehr häufig ein zu hoher Wert, den wir in der Ordination messen. Wenn Sie den Patienten im Office messen lassen, also in Ihrer Ordination, wird er wahrscheinlich auch um 5 mm mindestens mehr ich rede immer nur über den systolischen Blutdruck, messen. Aber wenn Sie ihn mit einem automatischen Gerät versorgen und er in einem stillen Kammerl ohne Personal sitzt, wird der Wert aller Wahrscheinlichkeit nach ungefähr genauso sein wie die Tageswerte im 24-Stunden-Blutdruck. Nun, Praktiker versus geschulte Studienassistenten, eine rezente Arbeit aus der Schweiz, nicht aus Usbekistan. Ja? Mittlere Differenz, 23 mm Hg, das die Ärzte im Schnitt zu viel gemessen haben, aber die haben zum Teil also da gewaltig 60 mm Hg mehr gemessen als ihre Schwester. Ja? Also man hat sie dann geschult, die Ärzte, das Resultat danach war haargenau das gleiche. Gut, Gewöhnungseffekte, ein Teil der Regression to the Mean, 3 Messungen, 4 Visiten, zwischen erster Messung bei der ersten Visite und der letzten Messung bei der vierten Visite, in dieser Studie minus 15 mm Hg systolisch, minus 8 mm Hg diastolisch Differenz. Das ist so, dem entkommen wir nicht. Und dann hier ein wunderbares Beispiel, intraatrial gemessen, bei einem Patienten, der stationär war. Der Chefarzt kommt und von einem Menschen, der zunächst, mit dem Zeiger funktioniert das schlecht, etwa einen grenzwertigen Blutdruck hat, entsteht plötzlich eine hypertensive Krise. Und erst allmählich geht der Druck wieder zurück. Also das ist das, was manche Patienten sehr stark betrifft. Bei wiederholten Messungen gewöhnen sich manche Patienten, aber manche nicht. Vergleicht Goldstandard gegen Ordinationsmessung. Und jetzt muss ich mal durchschauen, dass ich das kriege mit dem Zeiger. Ja, also hier 135 die Grenze dessen, was normal ist bei das beim Tagesdruck im 24-Stunden-Blutdruck und da haben wir die 140 beim Arzt. Und Sie sehen, sehr viele Patienten, wo der Arzt mehr misst, haben in Wirklichkeit einen normalen Blutdruck. Das ist also Office-Hypertonie oder Weißkittel-Hypertonie. Aber es gibt das Gegenteil auch, solche, die eigentlich in der normalen Blutdruck bei der Arztmessung haben wir durchaus einen erhöhten bei der Selbstmessung oder im 24-Stunden-Blutdruck. Das ist die maskierte Hypertonie. Und wenn Sie jetzt 180 messen, dann haben Sie immer noch ganz viele Patienten, die im Grunde genommen einen normalen Blutdruck haben, die hier auf der linken Seite sind. Also Sie können keineswegs sicher sein, dass der jetzt ein Hypertoniker ist. Sie haben allerdings jetzt die meisten Ihrer Patienten da auf der rechten Seite, die haben tatsächlich eine Hypertonie. Und das Umgekehrte geht genauso. Sie messen in der Ordination 130, sind immer noch etliche Patienten dabei, die im 24-Stunden-Blutdruck hyperton sind, immer noch maskierte Hypertonie haben. Also Sie haben eine große Schwierigkeit mit Ihrer Messung, so genau Sie durchführen, den Patienten richtig einzuschätzen. Nun kann man also da verschiedene Definitionen nehmen. Der Weißkittel-Effekt sagt schlicht und bieder, was untertags nicht in der Ordination gemessen wird, ist tiefer als in der Ordination, aber noch keine Hypertonie. Weißkittel-Hypertonie, der Patient hat im Prinzip einen normalen Blutdruck, aber in der Ordination einen hohen. Maskierte Hypertonie, das ist genaue Gegenteil. Und dann kann man noch eine Untergruppe nehmen, die maskierte Hypertonie bei einem scheinbar kontrollierten Hypertoniker, den Sie behandeln. Sie glauben, hurra, Sie haben ihn gut eingestellt. In Wirklichkeit hat er immer noch eine maskierte Hypertonie. Und das ist keine Banalität, denn egal, was immer Sie in der Ordination messen, ob optimal oder normal, wenn der eine maskierte Hypertonie hat, erhöht sich sein Risiko auf dem entsprechenden Niveau für kardiovaskuläre Events um ungefähr das Doppelte, um 100%. Nun, das Resümee kann nur sein, Arztmessung dient als Screening, ist psychologisch für den Patienten wichtig. Wenn Sie nicht gelegentlich messen, denkt er, das hat eh keinen Sinn. Wenn Sie ideale Druckwerte feststellen, unter 120-80 ist eine Hypertonie einigermaßen ausgeschlossen. Allerdings im hochnormalen und auch im hypertonen Bereich bis 180 haben wir gerade gesehen, wissen Sie gar nichts, kontrollierte Messungen in der Ordination oder besser Selbstmessungen oder eventuell 24-Stunden-Blutdruck, über 180 meistens Hypertonie, aber auch nicht immer. Und wenn Sie also hypertone Werte feststellen, gibt es nur eines, der Patient muss selbst messen und oder ein ambulantes Blutdruckmonitoring machen. Nun komme ich zur Selbstmessung. Ist ja keine neue Methode, die gibt es ungefähr 30 Jahre, ist in Österreich auch relativ früh propagiert worden. Hier einige Messempfehlungen. Sie sehen, im Großen und Ganzen empfehlen alle Länder 2 bis 3 Messungen pro Messvorgang und das zunächst einmal an 5, aber eher 7 Tagen und die meisten, eigentlich alle, wollen, dass es zunächst einmal in der Früh und am Abend passiert. Der erste Tag wird von 2 Ländern hier verworfen, die anderen sagen, es ist egal, es spielt wirklich keine große Rolle, wenn Sie 28 oder 30 Messungen haben, wenn der erste da ein bisschen höher ist, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Nun, einer der ersten Vergleichsmessungen, Pamela Oberitalien, Mancha, berühmter Hypertensiologe, wieder das gleiche Bild. Sie haben unten jetzt den Klinikblutdruck aufgetragen, der ist in der Klinik sehr genau gemessen worden und dann die Heimmessung links und wieder die Grenze 135 und 140 und auch hier bleiben natürlich eine ganze Menge von Patienten mit maskierter Hypertonie oder Weißkittelhypertonie und die Relation dieser beiden Messmethoden ist zwar bei einer großen Menge gegeben, aber durchaus nicht eng. Selbstmessung verglichen mit Tageswerten in der 24-Stunden-Blutdruckmessung, interessant. Manchmal wird in der Selbstmessung ein bisschen mehr gemessen, manchmal ein bisschen weniger. Wenn man all die Studien, die ich da zusammengesammelt habe, kürzlich hernimmt, stellt man fest, es ist praktisch identisch. In einem großen Pool ist es identisch, nicht beim Einzelpatienten. Beim Einzelpatienten ist es ganz anders. Die schärfere Blutdruckmessung, die genauere Blutdruckmessung durch den Patienten selbst führt dazu, dass die Beziehungen zu Organschäden oder auch die Beurteilung der Prognose, kardiovaskuläre Ereignisse im Verlauf von etwa 7 Jahren eine engere Beziehung haben als die Ordinationsmessung, was selbstverständlich ist, wenn man da einfach so etwas Unscharfes misst, kann die Korrelation nicht gut sein. Und in dieser Meta-Analyse war es sogar dass die Prognose bei 10 mm Hg mehr systolisch mit der Ordinationsmessung noch gar nicht statistisch signifikant schlechter war, erst mit der Heimmessung unten im unteren Teil. Ja? Da gibt es eine Signifikanz. Sehr interessant ist auch, dass die Druckdifferenz zwischen Selbstmessung und Ordinationsmessung vom Druckniveau abhängt. Hat der Patient tiefe Blutdruckwerte, gibt es praktisch keine Differenzen zwischen Ordination und Selbstmessung. Und je höher die Druckwerte werden, umso größer wird die Differenz. Bei entsprechend großer Population, im Einzelfall stimmt es natürlich wieder nicht, aber kurz gesagt, wenn Sie einen hohen Blutdruck messen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Patient einen viel tieferen hat. Wenn Sie einen tiefen Blutdruck messen, ist es sehr gut möglich, dass der Patient tatsächlich einen tiefen Blutdruck hat. Man sieht das hier auch sehr schön. Diese Itoko-Studie hat also einen Pool von 5.000 oder 6.000 Patienten aus verschiedenen Ländern gesammelt und vergleicht jetzt Office-Messungen, Selbstmessungen, jetzt die Grenzwerte, was für uns jetzt vor allem interessant ist, bei der Prähypertonie ab 120 bis 130 ist einmal kaum ein Unterschied, dann zwischen 130 und 85 ist die Selbstmessung im Schnitt um 5 mm Hg systolisch niedriger, bei Hypertonie ersten Grades 140 wären schon 10 und bei Hypertonie 2, die bei 160 Office-Druck beginnt, ist die Differenz schon 15 mm Hg. Also auch da haben wir diese auseinandergehenden Kurven. Die haben das aufgrund ähnlicher bzw. möglichst identischer Ereignisse im Lauf von 7 Jahren eruiert. Das ist natürlich eine wahnsinnig schlaue Methode zu schauen. Habe 2 Messmethoden. Was passiert, wenn jemand Blutdruck von 120 bis 130 systolisch hat? Und wo liegen die Patienten, die selbst messen mit ihren Blutdruckwerten? Und natürlich in den anderen Kategorien genauso. Nun, was ist das Einstellungsziel? Wie sollen wir einen Patienten mit Selbstmessung einstellen? Früher in Österreich, das hat bis, glaube ich, 2007 gegolten, haben wir gesagt, also es dürfen nicht mehr als 7 Messungen über 135 zu 85 sein. Der Patient soll weniger als 7 haben. Dann haben wir uns aber den Europäern und den Amerikanern angeschlossen, die das einfach als Mittelwerte genommen haben oder Durchschnittswerte von 28 Messungen. Das sind die 4 Messungen an 7 Tagen unter 135, 85. Und wenn wir jetzt diese letzten Daten hernehmen von dieser ITHOCO-Studie, dann müsste man eigentlich sagen, sollte man wahrscheinlich es tiefer ansetzen, unter 130, 85 als gute Einstellung. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren zu diesen Werten kommen werden, auch international. Nun, Selbst- oder Heimmessung, kann beide Bezeichnungen verwenden. Ganz wichtig, der Patient muss geschult werden. Der Tastzettel, der dabei liegt bei dem Messgerät, ist für nichts gut. Das müssen leider Sie oder Ihre Ordinationsassistentin machen. Und er muss ein validiertes Gerät verwenden. Es gibt sehr viele billige Geräte, manche messen richtig, manche messen Hausnummern. Wie schon gesagt, zu Beginn 7 Tage morgens und abends. Der Patient soll das protokollieren, aber viel besser ist natürlich, wenn das Gerät das speichert, weil Patienten oft völlig falsche Werte protokollieren, einerseits um ihnen eine Freude zu machen, andererseits um sie zu ärgern. Der Durchschnitt soll also unter 135, 85 sein und ideal ist er, wenn er unter 120, 80 ist. Und zu Therapiebeginn ist es natürlich vernünftig, weiterhin täglich zu messen, zumindest so lange, bis der Blutdruck stabil eingestellt ist. Und optional, und das ist sicher die Zukunft, und die Zukunft hat schon begonnen, ist die Datenübertragung zum Arzt über Internet oder SMS. Wir haben ja in Wien den Kollegen Maro Metschnik, der das schon sehr propagiert und auch gezeigt hat an einem größeren Patientenkollektiv, dass tatsächlich die Blutdruckeinstellung viel besser wird, wenn da ständig diese Kooperation stattfindet. Wenn der Patient vernünftig messen soll, müssen Sie gelegentlich seine Messtechnik überprüfen. Es stellen sich leicht irgendwelche Fehler ein. Und Sie sollen auch schauen, ob das Gerät richtig messt. Und das geht eigentlich nur so, dass Sie simultan mit Ihrem Gerät und der Patient mit seinem Gerät messen. Und wenn da größere Differenzen sind, über die Größe kann man wieder streiten, dann hat der Patient entweder tatsächlich eine Seitendifferenz zwischen den Armen, das kommt man aber drauf, wenn man dann tauscht, oder Ihr Gerät ist vielleicht gar nicht geeicht oder misst nicht richtig, oder sein Gerät misst nicht richtig. Alles ist möglich. Also es ist nicht ganz einfach, dann drauf zu kommen. Ihres sollte geeicht sein, soll übrigens die Aneroid-Manometer jedes Jahr eichen, spätestens alle 2 Jahre. Und wenn Sie noch ein Quecksilbermanometer irgendwo heimlich haben, das ist natürlich das Überdrüber, aber das dürfen Sie nicht zugeben. Nun, was sind die Vorteile der Selbstmessung? Der Weißkittel-Effekt kann vermieden werden, damit auch Übertherapie, unnötige Therapie, das Blutdruckniveau kann realistisch erfasst werden. Wir haben schon gesagt, gute Korrelation zur Prognose Organschäden. Therapieeffekte sind viel rascher zu erkennen, als wenn der Patient 6 Wochen später wieder in die Ohre kommt und da vielleicht dann wieder aufgeregt ist. Und man kann die Therapie auch steuern über Telemetrie oder sogar durch Selbsttherapie mit genauen schriftlichen Anweisungen. Die Nachteile möchte ich jetzt nicht durchgehen. Das Wichtigste ist, dass manche Patienten eine Messneurose entwickeln, dass sie panikartig reagieren, wenn sie plötzlich einmal zu viel oder zu wenig messen. Meistens ist ja nur falsch gemessen. Und dass wir noch ziemlich wenig Evidenz haben für die tatsächlichen Werte, die wir brauchen. Man darf die Vorteile nicht unterschätzen. überschätzen. Die sind am Anfang maßlos überschätzt, weil man gedacht hat, wenn der Patient selbst misst, Empowerment, jetzt wird er seinen Blutdruck gut einstellen und eine bessere Medikamentenadhärenz haben. Es hat sich in vielen Studien gezeigt, das funktioniert nur ganz kurz. Es funktioniert nur dann länger, wenn eine enge Kooperation, eine andauernde zwischen Arzt und Patient stattfindet. Und da darf ich jetzt die Arbeitsgruppe vom Kollegen Zweiger zitieren, vor allem die zweite Studie, die hier steht, ist sehr wichtig, Austrian Herz-Leben-Studie. Patienten wurden strukturiert geschult, vor allem zur Selbstmessung, und man hat nach einem halben Jahr nachgeschaut, wie der Blutdruck ist. Und in der zweiten Gruppe ist also nur eine Gruppe zunächst einmal geschult worden und die andere ein halbes Jahr später. Und da hat sich also dann gezeigt, nach den 6 Monaten, dass der Ordinationsblutdruck um 11 zu 4 und der Selbstmessdruck um 9 zu 0 gegenüber der Kontrollgruppe gesenkt worden. Nachdem dann die Kontrollgruppe auch die Schulung bekommen hat, haben sich diese Unterschiede ausgeglichen, was zu erwarten war. Also, ich komme zu einer vorläufigen Zusammenfassung. Konservatives Blutdruckmanagement, Office-Blutdruck unter 120, super. Ist aber höher, dann ist eigentlich immer eine Selbstmessung oder eine 24-Stunden-Blutdruckmessung notwendig. Und wenn man dann feststellt, dass der Tagesblutdruck über 135, 85 ist, kann man die Therapie beginnen und der Patient kontrolliert das dann im Weiteren zu Hause oder wir kontrollieren es mit dem 24-Stunden-Blutdruck. Nun kurz zur Telemetrie. Man kann heute problemlos mit verschiedenen Methoden über Modems oder Bluetooth oder wie auch immer oder übers Internet die Werte vom Messgerät direkt zum Arzt schicken und der kann dann diese Daten empfangen und wenn es nicht passt, dem Patienten sofort ein SMS oder sonst was zurückschicken, was er zu tun hat. Hier von Middecke, der in unserem Journal für Hypertonie das sehr schön vor ein paar Jahren publiziert hat, ein Patient mit nahezu uneinstellbarem Hypertonus, der ohne, dass er je in der Ordination war, nur durch die Telemetrie umgestellt wurde und dann auf durchaus befriedigende Werte eingestellt werden konnte. Also das ist natürlich schon eine ganz feine Methode. Gibt jetzt im Wesentlichen 2 gute Studien, die randomisiert wurden mit solcher Selbstmessung und telemetrischer Überwachung. Patientenzahlen 216 mit der Heimmessung, 113 Ordinationsmessung, Therapieziel konventionell. Nach 6 Monaten war dann der systolische Tagesmitteldruck bei den telemetrisch überwachten Patienten nicht wahnsinnig hoch toll gesenkt, 2 mm Hg, aber immerhin, der Blutdruck war bei 62% versus 50% bei den Kontrollen gut eingestellt. Preis, mehr Dosierung, höhere Dosierung. Eine weitere Studie von der gleichen Gruppe hat das bei Hochrisikopatienten gemacht und da haben sie also auch einen ähnlichen Effekt gehabt, 4 mm Hg stärker gesenkt. Selbsttherapie, Telemonitoring, Selbsttherapie. Man kann dem Patienten ja Algorithmen geben, nachdem er, je nachdem wie der Blutdruck ist, seine Dosis erhöht oder verringert oder was anderes dazu nimmt. Auch hier 2 Studien, auch wieder relativ groß, 500 Patienten, etwa ein Jahr Follow-up, automatische, also die mit der mit der Office-Messung wurden mit dem PP-True-Gerät gemessen. Darüber werde ich Ihnen gleich ein bisschen was erzählen. Das vermeidet nämlich den Weißkittel-Effekt. Also der war hier ausgeschlossen, trotzdem die Interventionsgruppe deutlich stärker gesenkt als die, die sich nicht selbst therapiert haben. Und dann ähnlich gleiche Gruppe, vor 2 Jahren publiziert, Hochrisikopatienten haben alle Niereninsuffizienz oder KHK gehabt oder Herzinsuffizienz, auch wieder ein Jahr Follow-up. Die haben ein sehr ehrgeiziges Blutdruckziel gehabt in der Selbsttherapiegruppe unter 120, 75. Auch wieder mit dem PP-True gemessen in der Ordination und hier in der Interventionsgruppe, die sich also selbst therapiert haben nach einem vorgegebenen Algorithmus, um 9 zu 3 mm Hg stärker gesenkt. Nun, komme ich noch einmal zur Arztmessung. Arztmessung neu. Automatische Office-Blutdruckmessung in der Ordination. Das ist die Zukunft wahrscheinlich. Es gibt heute vollautomatische Geräte. Der Patient kann in ein ruhiges Kammerl gesetzt werden. Da ist keine Schwester, kein Arzt. Sowas findet sich in den meisten Ordinationen. Und der Blutdruckapparat beginnt nach 5 Minuten von selber zu messen. Vermeidet Weißkitteleffekte. Und es gibt also im Wesentlichen 3 Geräte. Das ist das BP-Truf, das ich schon erwähnt habe. Dann gibt es ein Omron-Gerät und Microlife Watch. Alle drei für... Mit allen dreien wurde nachgewiesen, dass mehrere serienmäßig in der Ordination ohne Gegenwart von Personal zu den gleichen Werten im Schnitt führt wie die 24-Stunden-Tagesmessung, ja? Oder auch die Heimmessung, die ja gleiche Werte liefert. Da sind die Studien angeführt, die mit dem BP2 gemacht worden sind, und Sie sehen da unten, der mittlere Office-Blutdruck mit dem Gerät war genauso hoch wie der mittlere Tagesblutdruck. Im 24-Stunden-Messgerät. Aber jetzt kommt das Wasser in die Weinschläuche. Im Individualfall funktioniert es leider nicht. Hier der Vergleich. Unten der Tagesblutdruck, in der Y-Achse die BP2-Messungen, und Sie sehen, da gibt es enorme Schwankungen. Also im Mittel, in einem Kollektiv, super, im Einzelfall leider nicht wirklich so super. Dasselbe trifft aber auch für die Heimmessungen zu. Und wir haben das bei jedem Vergleich, diese Wolke zwischen der einen Messmethode und der anderen Messmethode. Es gibt keine 2 unabhängigen Methoden, die wirklich in einem engen Bereich gleiche Werte liefern. Dieses BP2-Messen ist in Kanada sehr verbreitet, etwa die Hälfte der Praktiker verwenden das, und es gibt dort auch einen Vorschlag, wie man vielleicht jetzt neuerdings vorgeht, also keine Messung mehr mit vom Arzt, sondern mit dieser automatischen Selbstmessung unter 130/80, sagt das okay. Ich vergesse immer dazu zu sagen, es hängt natürlich auch davon ab, ob Organmanifestationen nachweisbar sind, die modifizieren das. Über 130 eigentlich dann eine zweite Methode notwendig, um nachzuweisen, ob der Patient nun hyperton ist oder nicht. Und wenn er hyperton ist, die Therapie. Und das Neue dann eben vielleicht auch, dass man über Telemetrie den Patienten durchaus anleiten kann, sich selbst zu therapieren. Das muss natürlich in Kooperation mit dem Arzt geschehen, der muss ihm das Schema vorgeben. Wenn er es selber macht, macht er sicher nur Unsinn. Gut, kommt zum Ende. Ich glaube, es ist Ihnen allen klar, nach dem, was ich gesagt habe, beide sollen Blutdruck messen, Arzt und Patient. Beide Methoden haben Stärken und beide Methoden haben Schwächen. Und der gute Robert wird auch Schwächen zugeben müssen, aber da sind sie ein bisschen weniger, und das ist ja der Goldstandard. Und was ganz entscheidend ist, ist, es ist eine Kooperation zwischen Arzt und Patienten notwendig, wenn wir therapeutisch effizient sein wollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus